Einen schönen guten Abend zu Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Dialogserie von Radio Enlighten Next, in der wir heute über das Thema bewusste Evolution sprechen wollen. Bewusste Evolution deswegen, weil wir heute uns einen Aspekt anschauen wollen von Evolution, der sehr mit unserer Absicht zu tun hat. Und wir haben in unserer Radiosendung immer und immer wieder darüber gesprochen, wie sehr es wirklich wichtig ist, ein tiefes Verständnis zu bekommen, was unser Menschsein ausmacht, wer wir eigentlich sind. Und spirituelle Erkenntnis hat oft mit dieser tiefen Erkenntnis zu tun, dass unser Menschsein viel, viel weiter, viel, viel tiefer geht, als unser Alltagsverständnis ausmacht. Und das hat sehr viel mit spiritueller Kontemplation zu tun. Es hat sehr viel auch mit einem sich tiefen Einlassen auf das Leben und auf die Dimensionen des Lebens zu tun. Es hat zu tun mit dem, wenn ich wirklich tief in Meditation hineingehe, dass etwas wahrnehmbar ist, was meine übliche Identifikation überschreitet. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir eine tiefe Erkenntnis von Evolution haben. Eine tiefe Erkenntnis davon, dass wir aus einem großen kosmischen Prozess herauskommen. Der Aspekt, den wir heute ansprechen wollen, ist ein anderer Aspekt. Es ist nicht der Aspekt der tiefen Einsicht, obwohl es damit sehr viel zu tun hat, sondern hat damit zu tun, wofür wir uns entscheiden, was wir sein wollen. Und natürlich die Frage, was wir sein wollen, kann man nicht getrennt sehen von unserer tiefen Einsicht, wer wir sein können oder wer wir sind. Aber wir dachten, es ist spannend, sich auf diese andere Seite der Frage mal einzulassen, die einen anderen Teil von uns herausfordert. Nämlich nicht den Teil, der unsere begrenzte Erkenntnis sprengt, sondern der Teil, der wirklich gefragt ist, ja, was will ich eigentlich, wenn ich das erkenne, was ich erkenne? Und die Kraft, die darin liegt, hier eine klare Entscheidung fällen zu wollen.
Ja, der Aspekt des Wollens ist ja wirklich, wo es dann ganz persönlich eigentlich wird, ganz mit mir zu tun hat. Wenn wir über die tiefe Erkenntnis sprechen, ist es ja, wie du das auch gerade beschrieben hast, ein Übersteigen von dem, was wir, wie wir das auch immer wieder besprochen haben, wie wir uns als Mensch normalerweise identifizieren. Und wir merken auf einmal, wir sind dieser Prozess, wir sind diese Evolution. Und dann kommt es wieder ganz zu mir zurück. Diese Frage, will ich Ausdruck davon sein? Und ich fand es auch sehr interessant in einem Vorgespräch, das wir hatten, wie wir gesagt haben, erst auch mit dem Moment der Erkenntnis können wir uns wirklich diese Frage stellen des Wollens. Aber wenn diese Erkenntnis da ist, kommen wir um diese Frage nicht mehr drum herum.
Genau. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man sich dieser Frage nähert, einfach wieder mal den Kontext zu setzen, von dem viele unserer Betrachtungen in Radio Enlighten Next ausgehen. Nämlich, dass unser Menschsein und die Frage, wer sind wir eigentlich, in einem viel, viel, viel tieferen Kontext wahrgenommen, gefragt und besprochen werden kann, als dass wir, was wir es normalerweise machen, also was wir üblicherweise uns als Menschen wahrnehmen. Einfach Meditationspraxis. Meditationspraxis löst, wenn sie intensiv und auch über eine längere Zeit ausgeübt wird, ein Aufbrechen von Begrenzungen aus. Weil wenn ich mich hinsetze und Meditation wieder so verstanden als eine tiefe Meditation des Formlosen, heißt eine tiefe Meditation des Loslassens aller Begrenzungen, aller Identifikationen. Wenn ich einfach alles, was an gedanklichen Bewusstseinsinhalten in meinem Geist vorgehen mag, so sein lasse, wie es ist. Und wenn ich diese Erfahrung mache, dass wenn ich all das sein lasse, eine Grenzenlosigkeit wahrnehmbar wird, in der ich noch immer da bin. Da ist eine Grenzenlosigkeit, die meine Identifikation an Radikale versteigt. Aber weil ich bewusst bin, bin ich anwesend. Und das Kraftvolle dieser Praxis der Meditation ist, dass ich diese Grenzenlosigkeit als Realität erkenne und mich damit auseinandersetzen muss. Diese Grenzenlosigkeit, weil diese Grenzenlosigkeit im Bewusstsein erfahren und wahrgenommen wird, stellt meine Identifikation in Frage, weil selbst wenn all die Identifikationen mal außen vor bleiben, bin ich noch immer anwesend. Selbst wenn ich in dem Augenblick der Meditation keine Ahnung habe, wer ich eigentlich bin, wenn all die fixen Annahmen, wer ich meine zu sein, außen vor bleiben, bin ich noch immer anwesend. Und es ist eine unheimlich herausfordernde Erfahrung, weil jeder, der diese Praxis ernsthaft betreibt, weiß, wie sehr der Mind mit fast magischer Kraft sich daran klammert, jemand Bestimmtes zu sein. Als hätte er panische Angst davor, es nicht zu wissen. Und es ist uns lieber, irgendetwas zu sein, was wir überhaupt nicht sein wollen, als nichts zu sein. Das ist die Herausforderung von Meditation. Das ist uns oder dem Mind lieber ist, etwas zu sein, was wir überhaupt nicht ertragen können, als nichts zu sein. Und umso befreiender ist dieser Durchbruch, wenn wir einfach diese Haltung einnehmen können, auch das sein zu lassen. Da bricht etwas auf, was ein Anfangspunkt von einer radikalen neuen Möglichkeit ist. Und es ist wichtig, auch für die Auseinandersetzung, auch für die Untersuchung, die wir heute gemeinsam hier machen wollen, das wirklich auch als Grundlage zu nehmen, weil erst mit dieser radikalen Grundlage wir überhaupt die Frage so weit aufmachen können, wer will ich eigentlich sein, wie wir sie aufmachen wollen. Und natürlich kommt auch die zweite Dimension hier mit rein, die in evolutionärer Erleuchtung immer mit Teil dessen ist, was betrachtet werden muss, nämlich dass diese radikale Grenzenlosigkeit jenseits von Zeit und Raum auch ihren Umschlag findet in diesen einem ungeteilten Werdensprozess, der das Universum ausmacht. Diese Erfahrung, dass es hier dieses eine Werden gibt seit Urdenken, seit es Zeit gibt. wann immer das jetzt der Fall sein mag. Und dass alles, was im Bewusstsein erscheint, also alles, was auch in diesem Bewusstseinsraum dieses Gespräches gerade erscheint, in dem Bewusstseinsraum dieses Dialogs gerade erscheint, all das, was im Bewusstsein überhaupt erscheinen kann, Teil dieses einen Werdensprozesses ist. Und dass dieser eine Werdensprozess, der ein Entfaltungsprozess ist, direkt aus dieser Grenzenlosigkeit zu kommen scheint. Das heißt, dass wir mit dieser Grenzenlosigkeit jenseits von Zeit und Raum und mit dieser Grenzenlosigkeit des grenzenlosen Werdens zutiefst konfrontiert sind, wenn wir uns in die Tiefen unseres Bewusstseins einlassen. Das ist das, was Andrew Cohen mit evolutionärer Erleuchtung meint, wo genauso wie in der Meditationserfahrung diese tiefe Erkenntnis, dieses Werden, dieses ungetrennte Werden, das im Bewusstsein sichtbar wird, einfach indem das Bewusstsein sich auf das Universum einlässt, auf den Werdensprozess einlässt, ihn sieht, ihn wahrnimmt und ihn als von sich selbst nicht getrennt erkennt, dass das alle Grenzen meiner separaten Ichheit sprengt, es den Boden entzieht, das Bewusstsein viel tiefer ist als meine Getrenntheit. Und das ist eine tiefe Erkenntnis, das ist eine tiefe, erschütternde Erkenntnis. Und wann immer wir diese Erkenntnis haben und wie tief auch diese Erkenntnis sein möge, sie erspart uns nicht die Frage, die du vorher angesprochen hast. Will ich das überhaupt? Weil gerade wenn ich das, was ich versucht habe, in wenigen Worten zu beschreiben, als tiefst wahr erkenne, bin ich erst wirklich herausgefordert, mich zu dieser Erkenntnis zu verhalten. Weil vorher, bevor diese Erkenntnis nicht am Horizont meines Bewusstseins auftaucht, kann ich mich dazu auch nicht verhalten. Das ist das Befreiende an spiritueller Erfahrung, dass ein Erkenntnisraum auftaucht, zu dem ich mich neu verhalten kann. Aber er entscheidet noch nicht, wie verhalte ich mich dazu.
Du hast es wunderbar beschrieben, wie wir uns dieser Grenzenlosigkeit bewusst werden. Und du hast uns richtig reingeführt in diese Tiefe des Bewusstwerdens, in diesem Moment, des sich nicht auf Limitierung beziehen. Selbst wenn wir hier jetzt gerade nicht in Meditation gesessen haben, aber einfach sich auf diese Möglichkeit einzulassen, selbst im Zuhören bricht etwas auf. Und mit diesem Bewusstwerden, dass wir bewusst sind, und du hast es auch noch so schön gesagt, ich bin immer noch anwesend, weil ich bewusst bin. In diesem Bewusstwerden merkt man, wie etwas aufwacht, dass man sich dafür auch entscheiden möchte, weil es eine so befreiende Erfahrung ist. Und dann wird man, wenn man aufsteht vom Meditationskissen oder von einem Gespräch wie diesem in seinem normalen Umfeld sich bewegt, plötzlich meist damit konfrontiert, oh, was war das gerade? Wo ist denn mein Wollen, was ich eben so stark gespürt habe? Und wenn man dann, das finde ich so spannend an diesem Erwachen des Wollens, dass das auch das Erwachen des Bewusstseins ist, dass ich wollen kann und dass ich wählen kann. Aber dessen muss ich mir auch erstmal bewusst sein. Weil wenn wir das nicht auch miteinander teilen, diese Erkenntnis der Möglichkeit, dass ich das wählen kann, bin ich doch oft noch gefangen darin, dass ich glaube, diese Erfahrung verändert mich, weil in dem Moment ist sie so stark und das natürlich darauf reagieren wollen ist so stark. Aber was wir hier jetzt ansprechen, ist wirklich auch dieser Moment des Sehens. Wir als Menschen sind an dem Moment, wo wir gerade dazu aufwachen, dass wir bewusst wählen können und dass dieses Wollen eine absolute Befreiung und gleichzeitig aber auch die Herausforderung zu dem Neuen ist.
Du hast ja eine Formulierung verwendet, die mich echt beeindruckt hat. Das ist das Erwachen des Wollens. Weil so schaut man normalerweise nicht auf Erwachen. Erwachen, und gerade wenn man im spirituellen Kontext von Erwachen spricht, sieht man berechtigterweise dieses Erwachen zu einer Erkenntnis. Aber das Erwachen, was du ansprichst, ist eben, wenn man genau hinsieht, auch eine Form, sogar eine entscheidende Form des Erwachens. Aber es ist ein anderer Teil von mir, der hier erwachen muss. Es ist nicht der Teil meiner Erkenntnis, sondern es ist der Teil meines Wollens. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig zu sehen, das ist ein anderer Teil von mir. Ich kann alles in der Welt erkennen, was ich will, die tiefste, die heiligste, die erleuchteste Einsicht erkennen. Das ist noch kein automatisches Erwachen des Wollens. Es gibt einen Teil in mir, der wählt, einfach weil ich als freiheitsfähiges Bewusstsein, als Mensch, die Fähigkeit habe zu wählen. Das ist meine Fähigkeit zur Freiheit, ist meine Fähigkeit zur Wahl. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff the choosing faculty, der mit die wählende Fakultät auf Deutsch nicht wirklich übersetzbar ist. Aber es ist jener Teil von mir, wer immer dieses Ich sein mag, der immer schon wählt. Freiheit hat mit Wahl zu tun, mit der Fähigkeit, eine Wahl zu treffen. Und es ist ein aktiver Teil. Es ist nicht das, was ich wahrnehme, das, was ich erkenne, sondern es ist das, was ich tue, das, wozu ich mich entscheide. Und gerade angesichts der spirituellen Erkenntnis, angesichts der Erfahrung von Grenzenlosigkeit und angesichts der Erkenntnis dieses einen Werdensprozesses bin ich vor die Wahl gestellt, ein aktiver Ausdruck dessen sein zu wollen oder was anderes. Und das andere kann alles Mögliche sein, von meinen kleinen Bedürfnissen bis ein großer Humanist, bis ein netter Mensch, bis was irgendwas, aber alles, nur nicht die Wahl für diese große Freiheit und den Ausdruck dieser großen Freiheit. Und zu sehen, gerade wenn man hier das Wort Humanist reinbringt, das sind ehrenwerte Entscheidungen. Aber es ist keine Entscheidung für Freiheit in dieser Dimension. Und da ist etwas radikal Herausforderndes, weil die Freiheit, mich für diese radikale Dimension zu entscheiden, heißt mich auch mich dafür zu entscheiden, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und zumindest meinem begrenzten Selbst kann das panische Angst machen, weil das begrenzte Selbst berechtigterweise Angst hat, dass das sein Ende ist.
Absolut. Ich habe gerade darüber nachgedacht, über das Wort Freiheit. Wenn man sich das Wort einfach wirklich einfach mal so stehen lässt, sagt das ja frei von allem.
Exakt.
Aber wenn wir dann gefragt werden, bin ich bereit, alles loszulassen, dann ist die Frage, ja, bin ich wirklich bereit? Aber wirkliche Freiheit hat genau damit zu tun, was du beschreibst, dieses bereit zu sein, zu wollen, nichts zu sein. Und dann rauszufinden, wer sind wir? Wer können wir sein? Und wir haben auch immer wieder das angesprochen. Wir erfahren Möglichkeiten, wir erfahren Räume. Und das andere, was du angesprochen hast, was ich nochmal aufgreifen wollte, weil dass dieses Wollen wirklich erst sichtbar ist, beziehungsweise ob ich mich wirklich frei entscheide, ist sichtbar in meinen Handlungen. Es ist nicht etwas, was ich fühle, ich will. Es ist nur dann wirklich kraftvoll und transformativ, wenn es wirklich mit Handlungen gedeckt ist. Wie diese Handlungen aussehen, ist natürlich unterschiedlich je nach Kontext, aber ich glaube, jeder für sich weiß, wenn er selbst mal zurückschaut, wenn man an diesem Moment steht, wo es wirklich um diese existenzielle Entscheidung geht, entscheide ich mich für Freiheit oder hänge ich mich trotzdem wieder an das Gewohnte an, dann weiß man sicher, ob man gehandelt hat oder nicht.
Eine feine und kleine Unterscheidung, die du hier triffst. Weil aus eigener Erfahrung gesprochen, gerade angesichts der tiefen spirituellen Einsicht, ist die Versuchung oder kann die Versuchung sehr groß sein, die Erfahrung noch intensiver wahrnehmen zu wollen. Schlicht und einfach, weil das einfacher ist, als mich zu entscheiden.
Oh ja.
Das heißt, in dem Augenblick, in dem ich diese Erfahrung habe und eigentlich gefordert bin, dieser Erfahrung Rechnung zu tragen, auf diese Erfahrung hin eine Wahl zu treffen, kann die Versuchen einfach sein, auch wenn ich das jetzt noch intensiver wahrnehme, dann da, anstatt einfach zu sehen, nee, es braucht gar nichts. Es braucht jetzt nur meine Entscheidung, dem, was ich als wahr erkenne, Rechnung zu tragen. Und dann stehe ich wirklich vor dieser Herausforderung, die wir gerade versucht haben, vor zu formulieren. Und ich glaube, es ist ganz gut, hier auch dazu zu sagen, dass das nicht in Frage stellt, dass all die relativen Realitäten auch der Fall sind. Dass wir trotzdem heute am 2. Juni 2011 hier in diesem Studio an diesem Tisch sitzen, mit den Vergangenheiten, mit den relativen Identitäten, dass die Menschen, die uns zuhören, an den und den Orten sitzen, mit der und der Biografie, mit den und den Aufgaben, die sie am heutigen Tag, in der heutigen Woche, im heutigen Jahr, in den nächsten 10 Jahren erwartet. Das sind alles Realitäten, die wahr sind. Wenn wir auf die Welt reagieren, müssen wir auf die Welt in ihrer Multidimensionalität reagieren und können uns in keinen dieser Dimensionen unserer Verantwortung entziehen. Wovon wir sprechen, ist nur, dass der Kern dieser Verantwortung oder die Wurzel all dessen, all diese relativen Dimensionen radikal durchbricht. Und dass aus dieser tiefen Erkenntnis des anderen all diese relativen Dimensionen radikal anders wahrnehmbar sind. Weil eine tiefe Erkenntnis ist, dass ich viel mehr das bin als das Relative. Und dass das Relative eben exakt das ist, was es ist. Nämlich das Relative, nicht das Absolute.
Ja, und wenn wir einfach mal schauen, wie reagieren wir auf das Relative? Wie viel Verantwortung übernehme ich selbst in diesem Bereich? Und etwas, was ja auch unsere Erfahrung ist, dass mit dem Erwachen zu dem Wollen, mit dem Erwachen zu der Freiheit der Wahl, auch das, was wir jetzt hier das Relative nennen, eine ganz klare Wertigkeit bekommt und auch hier eine andere Verantwortungsübernahme möglich ist. Es schließt es gar nicht aus, aber der Boden, von dem ich schaue, ist frei von erstmal jeglicher Idee, wie die Dinge sein sollten, sondern man möchte eine Antwort finden zu dieser tiefen Erkenntnis, die du beschrieben hast am Anfang des Gesprächs. Einerseits diese Unbegrenztheit, dieses unendlich grenzenlose Sein und andererseits dieser gesamte Werdensprozess. Aber all das schließt ja unsere Menschlichkeit, unsere Körperlichkeit, unsere Beziehung, schließt das alles ein. Und dann schaut man, von welchem Platz aus bin ich eigentlich viel mehr in der Lage, wirklich ein verantwortungsvoller Mensch zu sein.
Nee, exakt. Es schließt all das ein. Und all das ist letztendlich Ausdruck dieses anderen. Unsere Menschlichkeit, unsere relative Form. Wenn man es wirklich mit tiefstem Verständnis durchdringt, ist Ausdruck dieses Absoluten. Das heißt, erst in der Kenntnis dieser absoluten Dimension erkennen wir wirklich, was das Relative ist, weil es im Ausdruck von etwas anderem sein kann. Ausdruck in Zeit und Raum. Und sich dann die Frage stellt, will ich das? Und ein Aspekt, den ich wirklich noch näher einfach beleuchten möchte, ist, dass dieser Möglichkeit, diese Wahl zu treffen, nichts im Wege steht. Und zwar nie. Und das ist eine ziemlich radikale Behauptung, weil jeder kleinste Faser in mir, die nicht will, eine Myriade von Erklärungen produzieren kann, warum es nicht möglich ist, mich zu entscheiden dafür, was ich als wahr erkannt habe. Der Punkt ist, es ist nicht wahr. Der Freiheit steht nichts im Wege. Das heißt nicht, dass ich ein perfekter Mensch bin oder dass ich meine Neurosen alle über Bord geworfen hätte oder wie auch immer. Das heißt all das überhaupt nicht. Das heißt nur, dass ich mich, wo immer ich in meinem eigenen evolutionären Prozess stehe, zum Ausdruck von Freiheit entwickeln kann. Das ist nicht perfekt, aber es ist eine Entscheidung für Freiheit. Und dafür kann ich mich frei entscheiden. Und zwar jetzt.
Ich glaube, was du sagst, ist wirklich dieser Unterschied, dass genau diese Entscheidung keine relative ist.
Genau.
Was wir vorher angesprochen haben, als da sind auch relative Entscheidungen nötig, aber diese eine Entscheidung ist jeden Moment immer und grundsätzlich eine absolute. Und deswegen ist es auch so verdammt schwer, diese Entscheidung wirklich, dieser Entscheidung ins Gesicht zu sehen. Nach der eigenen Erkenntnis, wie tief auch immer, von Bewusstsein selbst als sich selbst. Und dann sind wir konfrontiert mit einer Absolutheit unseres Hierseins, dass wir Ausdruck des Absoluten sind, fordert auch eine absolute Antwort darauf.
Und sie ist möglich.
Absolut.
Sie ist möglich und es behauptet nicht, dass wir deswegen jetzt perfekt sein müssten, was wir natürlich nicht sind. Aber Freiheit ist möglich, indem ich mich für diese tiefste Erkenntnis entscheide und dadurch das Momentum dessen, was mein Leben ausmacht, in eine radikal andere Richtung bewege. Und die Kultur, die wir gemeinsam versuchen zu entwickeln, das, worum es in der Arbeit von den Leuten Next so stark geht, eine evolutionär erleuchtete Kultur zu entwickeln. Das, was wir heute ansprechen, das ist die Wurzel davon. Es ist diese tiefe Einsicht in das Wesen vom Bewusstsein, eben auch menschlichem Bewusstsein. Und diese tiefe Einsicht in das Wesen des Werdens, das aus diesem Bewusstsein getragen ist. Und zu sehen, die Tatsache, dass ich bewusstseinsfähig bin, dass meine menschliche Existenz eine Existenz im Bewusstsein ist, erlaubt mir, Ausdruck dessen zu sein. Und ich kann mich radikal dafür entscheiden. Und wenn das etwas ist, was zwischen uns ein geteilter Wert ist, etwas, das zwischen uns eine geteilte Wertschätzung findet, kann hier ein Momentum kreiert werden, wo diese tiefe Einsicht und diese evolutionäre Dynamik das ist, was eine Kultur dominiert. Der Unterschied zwischen einer Kultur, die davon dominiert wird, und einer Kultur, die von Begrenzung dominiert wird, würde ich sagen, ist der Unterschied zwischen einer Kultur, die Ego überschreitet, die transzendiert, und einer Kultur, die auf Ego besteht. Und wir haben diese Sendung bewusste Evolution genannt. Und zwar deswegen, weil in dem Augenblick, in dem das unsere Grundlagen sind, wird die Evolution aus unserem Bewusstsein weitergetragen. Das heißt, unser Bewusstsein, unsere Freiheit, uns entscheiden zu können, wird zu einer Kraft von Evolution. Unsere Freiheit, uns entscheiden zu können, wird zu einer neuen Kraft von Evolution. Bisher war Evolution ein kosmischer Prozess, ein biologischer Prozess, in gewisser Weise auch ein Bewusstseinsprozess. Hier wieder ein selbstbewusster Prozess, in dem sich die Evolution für sich selbst entscheidet. Und das ist eine Kraft, die kann nur durch uns freigesetzt werden. Die gibt es sonst im Kosmos nicht, wenn sie nicht durch uns freigesetzt wird.
Wir wollen die Leitung jetzt aufmachen, aber ich glaube, ich muss noch einen Satz dazu sagen, was so prägnant in der Erfahrung zu sehen, diese Kultur, die du eben beschrieben hast, wo wirklich die Freiheit der Wahl, dass der Ausdruck der bewussten Evolution ist, das passiert wieder auch, wie wir das immer wieder beschreiben, in Beziehung, in dem Moment, wo sich zwei Menschen treffen, die sich zwei oder mehr, die sich dafür entscheiden. Es ist so anders, wenn ich mich auf dich beziehen würde mit deinen Begrenzungen, warum du noch nicht bereit bist und warum ich noch nicht bereit bin, dass wir uns da treffen, weil wir diese und jene Probleme, sage ich mal, haben. Im Unterschied dazu zu sagen, wir erkennen wirklich, dass wir dieser Moment der erwachenden Evolution sind, des erwachenden Bewusstseins und dass wir wählen können, frei zu sein, verändert radikal alles.
Exakt. Gut.
Möchtest du die Telefonnummer
Ja.
durchgeben?
Die Telefonnummern, unter denen Sie sich und ihr euch in dieses Gespräch mit einbringen könnt, ist in Deutschland 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40 und der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode, der für alle drei Länder gleich ist, ist 92 54 32 und der Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Wie auch immer besteht die Möglichkeit, sich per E-Mail an uns zu wenden. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org. Ich denke, die Leitungen sind jetzt offen. Und falls jemand schon in der Leitung ist, der sich mit hier in das Gespräch einbringen möchte, wäre das jetzt möglich.
Da der Internetstream immer um ein paar Sekunden später als die Telefonübertragung ist, kann es auch gut sein, dass wir hier noch einen Moment warten.
Vielleicht dazwischen eine Frage, die uns bereits per E-Mail erreicht hat. Und die Frage heißt von der Hörerin, ist dieses mich entscheiden ein graduelles Geschehen? Lerne ich meinem Wollen zum Absoluten zu aktivieren? Welche ist die Schule dafür? Ist es ein graduelles Geschehen? Lerne ich mein Wollen zum Absoluten zu aktivieren? Ist es eine Schule dafür? Was meinst du?
Ich würde sagen, es ist in meiner Erfahrung, es ist beides. Es ist etwas, was sich entwickelt, wo man mehr und mehr merkt, wie man Selbstvertrauen darin hat, diese Entscheidung, dieses Wollen zu wollen. Und gleichzeitig ist es das, was ich vorher auch beschrieben habe. Es ist etwas Absolutes. Es ist diese Entscheidung zu sagen, wer will ich wirklich sein? Und gleichzeitig sind wir in einem ständigen Prozess von Vertiefung und Entwicklung.
Ja, ich würde das auch so sehen. Interessanterweise, ich bin an diese alten Schulstreit zwischen den buddhistischen Schulen erinnert, ob Erleuchtung etwas Plötzliches oder etwas Graduelles ist, was ja, die Buddhisten zu, ja, ich glaube, Jahrhunderten, wenn nicht jahrtausendlangen Disputen geführt haben. Also ist Erwachen was Plötzliches oder ist es etwas Graduelles? Und ich glaube, die Einsicht ist immer etwas, wo das passiert, da ist eine. Das hat immer diesen Blitzcharakter
Dieses Moment, dieses
dieses
Aufwachen.
Aufwachens von etwas. Und gleichzeitig verlangt es eben Absicht und Kultivierung der Absicht, hier ein Momentum zu drehen. Und die Frage nach der Schule dessen, Andrew Cohen sagt immer, man muss seine eigene Absicht kultivieren, es wirklich zu wollen. Klingt unerträglich simpel. Man muss seine eigene Absicht kultivieren, es wirklich zu wollen. Aber ich glaube, wenn man den Satz wirklich ganz langsam nachgeht, ist er sehr direkt verständlich und auch in seiner Herausforderung nachvollziehbar.
Hallo?
Ja.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Tom, du hast vorhin gesprochen von einem Humanisten, dass also selbst wenn jemand ein großer Humanist ist, ist es immer noch was anderes, als wenn sich jemand für diese absolute Freiheit entscheidet. Da kommt mir die Frage auf, heißt es, dass, also jetzt große Humanisten, da sehe ich auch Martin Luther King, ich denke, dass der sich für diese Freiheit entschieden hat. Und gleichzeitig auch stellt sich die Frage, ist man, wenn man diesen Sprung gemacht hat oder wenn man sich ständig für diese Freiheit entscheidet, erst dann ein wahrer Humanist?
Das ist natürlich ein vollkommen berechtigter Einwand, den du bringst. Und insofern war das von mir wahrscheinlich ein bisschen zu salopp dahingesagt. Weil von Martin Luther King, ich traue mir kein Urteil zu. Aber ich gehe mal davon aus, dass der von einer Tiefe berührt war und bewegt war, die das, was ich mit Humanisten gemeint habe, radikal übersteigt. Weil was ich gemeint habe, war einfach ein beschränktes, positives Verhältnis zum Menschsein, was aber immer noch von einer fixen Idee des Menschseins ausgeht, das nicht, ich sag's mal so poetisch, durchflutet wird von Freiheit. Und natürlich tief inspirierte Menschen, Martin Luther King, Nelson Mandela, habe ich den starken Verdacht, dass da eine andere Kraft mit dabei ist, die ihnen überhaupt erst diese Kraft gibt, das zu machen, was sie gemacht haben, was sie machen. Und das war vielleicht wirklich zu salopp dahingesagt, und es sollte auch nicht eine Abkanzelung von Humanismus sein, sondern nur so ein Hinweis, dass hier eine Dimension angesprochen ist, die über unser herkömmliches Verständnis vom Menschsein weit hinausgeht. Und das ist
Ja,
möglich.
ich finde auch sehr inspirierend dabei, dass wenn allein schon beim Zuhören merke ich, dass das kleine Ich so beschränkend ist und wenn ich die mir vorstelle, dass in dieser Freiheit eine solche Unbegrenztheit ist, in dem Moment ja, ist so eine Größe zu spüren und dass es wirklich nur geht, dass ich mich dafür entscheide und sehe dann auch diesen Teil, der das einfach überhaupt nicht will, aber dass diese Entscheidungen, wo ich manchmal denke, es muss von irgendwoher kommen, dass ich frei bin, aber es ist tatsächlich so, dass ich jeden Moment diese Entscheidung treffen kann. Und das ist mir jetzt gerade noch mal bewusst geworden bei dem
Ja,
Gespräch.
genau. Du hast da auch einen Aspekt angesprochen, der meines Erachtens auch sehr, sehr wert ist, noch näher beleuchtet zu werden. Weil in dem Augenblick, in dem ich mich dafür entscheide, und zwar erst in dem Augenblick, in dem ich mich wirklich dafür entscheide, oder lass es mich noch konkreter formulieren, erst in dem Augenblick, in dem die Gefahr besteht, dass ich mich wirklich dafür entscheide, habe ich eine Chance, all die Teile in mir zu sehen, die sich mit allen Mitteln dafür nicht entscheiden wollen. Erst
Genau.
im Augenblick, in dem ich wirklich die Gefahr besteht, dass ich mich dafür entscheide, werden all diese schlafenden Hunde geweckt. Weil oft, wenn man so spirituelle Diskurse führt und sagt, hey Ego, das ist doch kein so großes Ding, das kann man einfach, das musst du kultivieren und das hat sein Berecht. Das stimmt alles auch, ja. Aber jener Teil des Egos, der wirklich bis zum Letzten für die Existenz des Getrennten kämpft, der wird erst geweckt, wenn das Unbegrenzte droht. Und zwar, wenn es droht, dass ich mich fürs Unbegrenzte entscheide, erst dann wird diese Kraft wirklich, diese Kraft von Ego wirklich wahrnehmbar. Weil bis dahin bin ich so sehr einfach sowieso im Fluss dessen, dass hier auch keine Notwendigkeit für Ego besteht, hier wirklich vehement zu reagieren. Und ich bin wirklich überzeugt, erst in dem Augenblick, um es einfach noch zum dritten Mal zu wiederholen, wo die Gefahr besteht, dass ich mich wirklich für dieses Grenzenlose entscheide, nehme ich all die Teile in mir wahr, die das überhaupt nicht wollen.
Ja, danke.
Ja, danke auch.
Vielleicht ist noch jemand in der Leitung in der Zwischenzeit?
Ja, hallo.
Ja.
Ja.
Was mir bei dieser Frage nach dem Tun und dem Wollen so aufgefallen ist, ist, dass ich mich eigentlich, sagen wir mal, im herkömmlichen Sinn bewege ich mich eigentlich immer auf so einer Achse von etwas tun und etwas nicht tun. Und wenn irgendwie wenn ich Druck empfinde, dann ist auch so eine Neigung vom Ego oder von der Struktur, in der man so festsitzt, dass man besser nichts tut. Und ich merke, dass, wie ihr das angesprochen habt, dass das Wählen etwas Aktives ist und dass man da eigentlich mit etwas in Verbindung kommt, dass man spürt, da darf etwas nicht ungetan bleiben. Und das gibt einem in dem Moment auch eine, wie soll ich sagen, das gibt mir oft einen Hinweis, dass ich nach diesen Dingen Ausschau halte, was darf nicht ungetan bleiben für mein Leben. Und da merke ich, da komme ich viel, viel weiter, als wenn ich mich auf so einer Achse bewege, naja, ich tue was oder ich tue nichts. Also dieser Moment, dass das Wählen eine aktive Sache ist und nicht das Wählen ist oft, dass man sagt, naja, man soll alles sein lassen oder kommen lassen, das ist eigentlich ein Passivsein. Und da ist irgendwie was merkwürdig Vertretes drin.
Das Interessante ist ja, dass dieses Passivsein, so wie du es ansprichst, und damit meine ich das Passivsein in der Welt, weil so dieses, wenn ich mich in der Mediationshaltung zum Beispiel von der Welt zurückziehe, das ist eine andere Dimension, davon reden wir gerade nicht. Aber dieses Passivsein in der Welt, das du ansprichst, das kann ich doch eigentlich nur aus einer Haltung davon Getrenntheit überhaupt machen. Weil wenn ich die Ungetrenntheit der Welt wirklich zutiefst ranlasse an mich und die Welt mit all ihren Möglichkeitshorizonten als Teil von mir oder mich Teil von dem wahrnehme, wie kann ich darauf nicht antworten? Wenn ich davon nicht getrennt bin, von der Tatsache, dass etwas möglich ist, und zwar wünschenswert möglich ist, dann schreit es ja nach meiner Antwort. Und nur wenn ich mich davon trenne, kann ich mich dieser Antwort enthalten.
Ja.
Ja, hallo.
Ja.
Mir kommen dazu zwei Bilder. Wenn wir sozusagen also wirklich immer verbunden sind und wissen, wohin es geht oder der Kurs eines Schiffes, so wie wenn navigiert wird, oder das Bild vom Kompass, die Ausrichtung immer halten und also eigentlich überhaupt nicht nachzudenken, obwohl wir diesen Willen entwickeln sollen. Es ist aber etwas, eine innere Instanz, die eigentlich den Kurs hält und immer ausrichten möchte. Und immer, also im Moment kommt mir auch, so wie ihr es jetzt alles besprochen habt, mit einer Leichtigkeit so vor. Und das ist sozusagen die Aufgabe dieser Kompassnadel. Aber andererseits kenne ich natürlich, wie ihr es auch angetönt habt, diese Verweigerung, das zu tun, also überhaupt eigentlich keinen Sinn macht und wie eben dann dieser Wille kultiviert werden muss. Also das, und trotzdem sehr viel Anstrengung braucht. Mir wird immer wieder bewusst, obwohl wir es kennen und die Leichtigkeit auch erkennen, dass dann diese Anstrengung doch immer wieder verlangt wird und kultiviert werden muss. Also es ist fast wie ein Paradox.
Ja, ich glaube, das ist genau, du beschreibst genau die Falle, die wir vorhin mit anderen Worten angesprochen haben. Die Einsicht und dieses Erkennen, dieses tiefere Erkennen der Nicht-Getrenntheit bringt diese Leichtigkeit. Aber das heißt noch nicht, dass darin auch die Frage des Wollens beantwortet ist.
Ja, genau. Und eben, wie ihr auch angetönt habt, je mehr, dass ich eigentlich Ja dazu sage, da wird wirklich der Hund geweckt und der beginnt sich dann ganz schön zu wehren. Und ja, dann ist die Entschiedenheit gefragt.
Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich auch ein gewisses Unbehagen habe mit diesem Bild des Kompasses. Mhm. Weil in diesem Bild des Kompasses, da ist so eine leichte Distanz mit eingebaut, wo ich auf dieses Instrument schaue und jetzt weiß, wo Norden ist und ich will nach Südosten und es kann, ich glaube, die Situation ist viel radikal herausfordernder als diese, weil diese Grenzenlosigkeit, die erwischt mich als radikal Geforderten. Die erwischt mich viel mehr in der Situation, springe ich jetzt ins Leere oder nicht? Mhm. Und dieses radikal gefordert sein entspricht viel mehr der Realität als jede Form von leichter Distanziertheit zu dem, was wirklich der Fall ist. Es geht viel mehr ans Eingemachte. Mhm. Wovon wir hier sprechen. Und erst dort, wo es einen wirklich im Eingemachten erwischt, erwischt es einem am richtigen Platz.
Ja, das stimmt.
Nee, da hast du total recht, Tom. Und es ist ja wirklich auch in dem Moment, wo du zu diesem Wollen erwachst, erwachst du ja zu dem Teil in dir, der es nicht will. Das heißt, dieses Wollen zu wollen, deswegen reden wir davon, das Wollen zu wollen, weil es ist nicht einfach, ich stelle mich jetzt dahinter und sage, ich will. Die Herausforderung kommt eigentlich darin, zu sehen, wenn du merkst, das Wollen zieht dich an und da sind all die Teile in dir, die es trotzdem nicht wollen. Und dann musst du anfangen zu sehen, aber das kann ich kultivieren, indem ich mich immer und immer wieder entscheide, wer bin ich?
Hallo? Ja.
Ja.
Könnt ihr mich hören?
Ja.
Das Bild vom Kompass beinhaltet vielleicht noch zu sehr, wie ich das jetzt verstehe, diese Richtung, die dann schon vorgegeben ist. Und ohne Kompass ist es sozusagen deswegen noch radikaler, weil da immer wieder wirklich nichts ist. Aber doch als Ruf. Und das sozusagen noch unvorstellbarer ist, aber indem ich mich entscheide, immer wieder dahin zu wollen, in dieses Unbekannte, gibt mir das sozusagen auch das, ja, das Feuer oder gleichzeitig gibt es mir die Kraft, weil ich es so will.
Ja. Ich glaube, das stimmt sehr.
Ich denke, das ist so verbunden auch zu dem, wenn du jetzt diese Kraft reinbringst. Ja, das gibt dir die Kraft zu dem, wo wir vorher darüber gesprochen haben, wer ich bin, ist die Möglichkeit der Wahlfreiheit. Ich kann mich entscheiden. Und daraus kommt, glaube ich, viel mehr die Kraft als aus einer Erfahrung. Die Kraft kommt in dem Wissen, dass ich mich ja wirklich immer entscheiden kann. Und da weiß man nicht, wohin. Da hört das Bild vom Kompass auf. Aber du weißt, du bist frei.
Ich möchte hier drei Dinge reinbringen, die der Endokon in dem Zusammenhang immer erwähnt. Und das erwähnt er, wenn er davon spricht, wer ich eigentlich bin. Von den verschiedenen Aspekten des Selbst. Und wenn er von diesem Selbst spricht, meint er jetzt einmal nicht das Ego. Und die Aspekte, und er spricht hier von drei Aspekten, ist einerseits dieses, was er selber absolut nennt, und das ist das, was wir immer als diese Grenzenlosigkeit, man könnte auch mal sagen, diese Bodenlosigkeit beschreiben. Da, wo einfach alle Grenzen gesprengt werden und ich mich dem aussetzen muss oder wahrnehmen, dass in dieser Grenzenlosigkeit, wie wir es am Anfang vom Gespräch bezeichnet haben, ich noch immer anwesend bin. Und das ist natürlich das, was in der Erleuchtung immer gemeint war. Und der zweite Aspekt, den wir auch am Anfang angesprochen haben, hier nochmal explizit angesprochen, ist dieser evolutionäre Impuls. Den Endo das authentische Selbst nennt, der eben in Zeit und Raum, weil nur in Zeit und Raum Entwicklung möglich ist, permanent nach Entfaltung strebt. Diese grenzenlose Kreativität der Entfaltung des evolutionären Impulses, das authentische Selbst, das ist das, was Endo sagt, das ist das Neue an der evolutionären Erleuchtung, dass dieser evolutionäre Aspekt, dieser Werdensaspekt, dieser kreative Entfaltungsaspekt als Ich wahrgenommen wird. Der nur die andere Seite der gleichen Medaille ist, des absoluten Selbst. Und dann als dritter Aspekt, nämlich genau das, wovon wir heute die ganze Zeit gesprochen haben. Jener Teil von mir, jener Aspekt des Ichs, manchmal sagt der Endo auch, das ist das eigentliche Ich, der permanent eine Wahl trifft. Das ist, was auf Englisch so schön die Choosing Faculty heißt. Zu sehen, dieser Aspekt, der trifft permanent eine Wahl. Und erst wenn ich diesen Aspekt, für diesen Aspekt volle Verantwortung übernehme, nämlich dass ich permanent eine Wahl treffe, selbst wenn ich keine Wahl treffe, treffe ich eine Wahl. Erst wenn ich diesen Aspekt, der meine Freiheit in der Dimension von Aktivität darstellt, eine Wahl treffen zu können. Erst wenn ich das wirklich mit Verantwortung wahrnehme, kann ich ein aktiver Ausdruck dessen sein, wer ich bin. Und zu sehen, dass dieser Aspekt der Freiheit, der aktiven Freiheit, der bestimmt, wer ich bin. Erst durch meine aktive Wahl bestimme ich, wer ich wirklich bin. Weil in dieser aktiven Wahl kann ich eine Wahl treffen, alles sein zu lassen. Und kann ich eine Wahl treffen, in Zeit und Raum Ausdruck dieses permanenten Entfaltungsprozesses ohne Grenzen zu sein. Es ist diese Wahlfreiheit, die es mir ermöglicht, das zu sein.
Ich denke, wir müssen an diesem Moment wohl auch hier die Sendung beenden. Und ich denke, das, was du gerade gesagt hast, ist nochmal sehr klärend, dass es wirklich nicht um mehr Einsichten, mehr Erkenntnisse, sondern wirklich zentral um diese Frage der Wahl geht. Und das, was wir heute hier angesprochen haben, was Andrew nennt, eine Klarheit der Absicht, hat etwas mit dem Wählen zu tun, mit dem Wollen. Und wenn es mehr interessiert, wir geben wirklich genau dazu auch zwei Seminare am 25. Juni, einmal in Berlin und einmal in Lindau, ein Tagesseminar, wo wir genau auch in diese Aspekte, die wir auch praktizieren in Enlighten Next, also die wirklich unsere Kontemplation ganz aktiv ist, wo wir auch aus unserer Erfahrung darüber ein Tagesseminar halten, oder das wirklich zu praktizieren über längere Zeit ist wirklich möglich in diesem Retreat in der Toskana, über das wir auch schon öfter gesprochen haben. Denn wie wir auch heute gesprochen haben, es ist ein Moment des Erwachens zu dieser Absolutheit und es ist etwas, was wir kultivieren können durch Praxis.
Nochmal kurz dieses Retreat in Toskana mit Andrew Cohen, das aus zwei Teilen besteht, nämlich aus einem Teil, der sich in Meditation dieser Grenzenlosigkeit widmet, und einem zweiten Teil, jeweils 10 Tage, der sich dieser grenzenlosen Kreativität widmet, in Florenz Anfang August. Die Daten findet ihr genauso wie weitere Informationen auf unserer Website enlightennext.de. Das ist das Kernstück unserer Arbeit, wo wir wirklich versuchen, gemeinsam so tief zu gehen, wie man gehen kann, um diesen Impuls, der unserem Verständnis nach eine erleuchtete Kultur ausmacht, zu einem lebendigen Kulturimpuls der Gegenwart werden zu lassen. Wenn ihr an diesem Prozess teilhaben wollt, die herzliche Einladung von uns für beide Teile oder für einen der beiden Teile gemeinsam mit uns in der Toskana bei Florenz zu sein, das ist wirklich das Herzstück unserer Arbeit.
Ja. Vielen Dank für die heutige Teilnahme, das Interesse an unserer Sendung. Nächste Woche hat Tom wieder einen sehr spannenden Interviewpartner zu Gast.
Nächste Woche habe ich einen alten Freund von mir, den uns begleitet schon mittlerweile viele Jahre gemeinsamer kreative Auseinandersetzung, Michael Habecker vom Integralen Forum, der gemeinsam mit Sonja Student gerade ein Buch herausgebracht hat über integrale Theorie, aber ein sehr buntes, lebendiges Buch über die neue Aufklärung, über die neue integrale Aufklärung. Darüber werde ich mit Michael nächste Woche sprechen und es wird ein hoffentlich, ich bin aber sicher, spannendes Gespräch über evolutionäre und integrale Spiritualität sein.
Damit noch einen guten Abend und hoffentlich bis nächste Woche.
Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.